Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Mit Susanne Beetz am Mikrofon. Ich begrüße Sie zu knapp 30 Minuten mit politischen Hintergründen und Analysen.
Ich finde, das muss dann auch öffentlich diskutiert werden, welche Leute dort mit Steuerzahlergeld, das muss man immer wieder betonen, mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanziert werden von der AfD, das ist zu hinterfragen.
Das ist doch alles politisch aufgeladen, um die AfD-Walzer zu diskreditieren.
Wer sich mit identitärer Bewegung, rechtsextremen Netzwerken befasst, sozusagen Strukturen und Verknüpfungen und Verbindungen unterhält, muss geprüft werden, auch mit allen Mitteln hier im Haus.
Christian Dürr, FDP, Alice Weidel, AfD und Britta Haßmann, Grüne, alle drei Fraktionsvorsitzende ihrer Parteien im Bundestag, reagieren auf Recherchen des Bayerischen Rundfunks. Die brachten diese Woche zutage, dass die AfD-Bundestagsfraktion und ihre Abgeordneten über 100 Mitarbeiter beschäftigen, die der rechtsextremen Szene bzw. der identitären Bewegung angehören. Darüber sprechen wir gleich. Zunächst geht es um die AfD und ihre Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Danach um die Graswurzel-Opposition gegen Wladimir Putin, der sich erneut zum russischen Präsidenten wählen lässt, und um den Linksextremismus in Deutschland. Blicken wir zunächst auf die AfD und ihre Beobachtung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Partei klagte in zweiter Instanz gegen ihre Einstufung als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Darüber verhandelte das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster diese Woche, vertagte das Urteil aber. Max Bauer kommentiert.
Eine Flut von Anträgen hat die AfD vor dem OVG Münster gestellt. Die meisten wurden abgelehnt, teilweise nannte das Gericht die Anträge rechtsmissbräuchlich. Doch die AfD hat ihr Ziel erst einmal erreicht, der Prozess wurde vertagt, es muss neue Verhandlungstermine geben. Die AfD wehrt sich mit aggressiver Prozessstrategie gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Der sei politisch gesteuert und wolle die AfD vernichten, heißt es aus der Partei. Und dabei müsse man doch nur ins Parteiprogramm schauen und sofort sehen, die AfD stehe fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Angesichts der Korrektivrecherche, die den engen Schulterschluss von AfD-Politikern und Rechtsextremen aufgedeckt hat, eine fragliche Argumentation. Aber juristisch bezeichnet sie leider einen Knackpunkt. Denn in AfD-Wahlprogrammen finden sich kaum eindeutig verfassungsfeindliche Inhalte. In AfD-Reden aber umso mehr. Millionenfache Remigration mit, Zitat Björn Höcke, wohltemperierter Grausamkeit, sprich rassistische Vertreibung von Menschen aus Deutschland, wird nicht nur in Hinterzimmern, sondern ganz offen gefordert. Der Verfassungsschutz hat unzählige Beispiele für verfassungsfeindliches Agieren der AfD gesammelt. Doch juristisch geht es nun darum, der AfD mit diesen Beispielen eine politische Lüge nachzuweisen. Nämlich, dass hinter den offiziellen Parteiprogrammen und dem Bild von der selbsternannten Rechtsstaatspartei AfD, die doch nur vertrete, was besorgte Bürger sowieso denken, eigentlich Verfassungsfeinde am Werk sind. Jemanden vor Gericht einer Lüge zu überführen, ist juristisch nie leicht. Im Falle der AfD wird es aber immer leichter. Die Dreistigkeit, mit der AfDler wie der Europawahl-Spitzenkandidat Maximilian Krah mittlerweile ganz öffentlich so sprechen, wie Rechtsextreme denken, von vermeintlicher Umvolkung und Millionen kulturfremden Analphabeten schwadronieren, ist erschreckend. Und die viele tausend Seiten lange Materialsammlung des Verfassungsschutzes zeigt, dass die AfD einen völkischen Staats- und Gesellschaftsbegriff vertritt und rassistische Ressentiments zu ihrem Kerngeschäft gehören. Zwei Dinge sind jetzt unbedingt nötig. Der Verfassungsschutz muss den nächsten Schritt gehen und die Gesamtpartei als gesichert rechtsextremistisch einstufen. Und die Politik muss mit dem Material der Verfassungsschützer ein Verbotsverfahren in Karlsruhe prüfen. Wie jetzt bekannt wurde, arbeiten mehr als 100 Rechtsextreme für AfD-Abgeordnete im Bundestag, haben Zugang zur Herzkammer unserer Demokratie. Das Grundgesetz wird in diesem Jahr 75 Jahre alt und seine Mütter und Väter haben das Parteienverbot ins Grundgesetz geschrieben, um genau so etwas zu verhindern.
Sie hörten einen Kommentar von Max Bauer. Das Urteil aus Münster wird in ein paar Wochen erwartet. Das Oberverwaltungsgericht ist die letzte sogenannte Tatsacheninstanz. Danach könnte die AfD gegen ihre Beobachtung nur noch Klage beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Eine Recherche des Bayerischen Rundfunks setzt die AfD zusätzlich unter Druck. Sie brachte diese Woche zutage, dass die Bundestagsfraktion der Partei und ihre Abgeordneten über 100 Mitarbeiter aus der rechtsextremen Szene bzw. der identitären Bewegung beschäftigen. Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, rief deshalb zu Beginn einer Sitzung der Abgeordneten seiner Partei zum verstärkten Schutz freiheitlich-demokratischer Werte und Institutionen auf.
Dies macht uns in der Abwehr des Rechtsextremismus in Deutschland noch hellhöriger, dass der Bayerische Rundfunk eine Recherche veröffentlicht hat, dass offensichtlich 100 Beschäftigte der AfD entweder bei der Fraktion oder bei Abgeordneten in rechtsextremen Organisationen sind. Das zeigt nicht nur, dass eine Partei ihr Platz genommen hat, sondern eben auch entsprechendes Gedankengut.
Das Treffen von Martin Sellner, dem Frontmann der österreichischen Identitären, mit AfD-Politikern in Potsdam und auch in Bayern, hatte unlängst für Entsetzen gesorgt. Denn es ging dabei um die sogenannte Remigration von in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund. Jürgen Lang, mein Kollege von BR24 Digital, hat sich intensiv mit der neurechten Szene beschäftigt. Ich habe ihn gefragt, warum die AfD, die sich für die bevorstehenden Wahlen bürgerlich und breit aufstellen möchte, Verbindungen eingeht, die vom Verfassungsschutz als eindeutig rechtsextrem eingestuft werden.
Diese Unvereinbarkeitsliste, die wurde in der Tat erstellt, wenn man sich einen konservativen bürgerlichen Anstrich geben wollte, wenn man in dieses Klientel einfach Wählerreservoir eindringen wollte, was auch relativ erfolgreich funktioniert hat. Aber das war von Anfang an bröckelig. Es gab einzelne Fälle, wo man sich abgegrenzt hat. Fall Kalbitz mit Parteiausschluss. Aber unter der Hand sind eben die neue Rechte, die Identitären und die AfD immer mehr zusammengewachsen.
Jetzt haben ja speziell die Treffen des österreichischen Frontmannes der Identitären, Martin Sellner, mit AfD-Politikern in Potsdam, aber auch an bayerischen Orten vor kurzem für großes Aufsehen gesorgt. Sellners Begriff Remigration schreckte viele Bürgerinnen und Bürger auf. Seit Anfang März ist sein Buch Remigration ein Vorschlag auf dem Markt. Du hast es gelesen. Was ist deine Quintessenz?
Ja, die Quintessenz ist, dass Sellner natürlich, das ist das Entscheidende, auf ein völkisches Gesellschaftsbild aufbaut. Das heißt, er will ein homogenes Volk haben, das ethnisch-kulturell definiert ist und eben nicht, wie bei uns die Staatsbürgerschaft, einfach ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung voraussetzt, die er ja im Grunde ablehnt. Also er unterteilt die zu Remigrierenden dann auch in drei Gruppen. Das sind Asylanten, Ausländer und dann kommt's die nicht assimilierten Staatsbürger. Und bei der Gruppe ist es dann natürlich besonders schwierig auch für ihn, weil das sind ja Deutsche und die sollen eben das Land verlassen. Da ist er ziemlich eindeutig. Das Wort Deportation nimmt er zwar nicht in den Mund, aber er lässt keinen Zweifel daran, dass er entschlossen ist, auch diese Mitbürger, die ja doch Deutsche sind, aus dem Land zu
mit Druck oder mit welchen
genau,
Mitteln?
Also er setzt auf Freiwilligkeit, das steht mehrfach in dem Buch drin, aber er sagt, als letztes Mittel der Wahl, das ist jetzt ein Zitat, wird das auch unter Zwang durchgesetzt. Also er zeigt ein Füllhorn an Möglichkeiten auf, wie remigriert werden kann, geht um eine Musterstadt in Nordafrika und so weiter. Also er macht sich da wahnsinnig viel Mühe, da das in allen Details auszubreiten und die Möglichkeiten aufzuzeichnen. Aber in seinem Commitment quasi, alle Leute, die sich nicht mit der deutschen Kultur identifizieren, loszuwerden, ist eindeutig.
Assimilation ist also einer der Schlüsselbegriffe. Kannst du uns bitte erklären, was durch die Brille des identitären Autors Martin Sellner das genau bedeutet?
Assimilation und Remigration sind bei Sellner zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, es darf einfach keine Fremdkörper im Volk geben, also Leute, die nicht im Volk aufgehen, sagt Sellner. Und das im Volk aufgehen ist dann praktisch die Assimilation. Dass das für viele unserer Mitbürger mit Migrationshintergrund ja normal ist, ihre eigenen Traditionen zu haben, aber trotzdem ja voll in unserer Gesellschaft integriert sind, das ist in Sellners Weltbild dann überhaupt nicht vorgesehen. Es geht ihm auch nicht um die Gesellschaft, sondern um eine völkische Gemeinschaft.
Das ist ein Weltbild, das du schilderst, das aus innen und außen Freund und Feind besteht, richtig?
Ja, genau so ist es. Deshalb passen die neue Rechte und die Ideologie der neuen Rechten so gut zusammen mit dem Rechtspopulismus, der ja ursprünglich dann von der AfD kultiviert wurde. Da hat man sich gegenseitig angepasst. Also einerseits, das weiß jeder, die AfD hat sich radikalisiert, aber das war auch eine Bringleistung von der anderen Seite, nämlich von der neuen Rechten, die eben ihre Ideologie popularisiert haben, wenn man so will, die auch gesagt haben, okay, es gibt eine korrupte Elite, die das Volk veräppelt und hintergeht, und es gibt eben das aufrechte Volk, das sich dagegen wehren muss. Das passt wunderbar zusammen ideologisch, und das erleichtert natürlich auch das Zusammenwachsen von AfD und der extremen Rechten.
Einerseits die Partei mit allen ihren Instrumenten und auf der anderen Seite eine Denke, die im Grunde in einem Reißverschlussverfahren sich inzwischen in den letzten Jahren verbunden haben. Wir wissen inzwischen, es gibt diese Mitarbeiter, die offensichtlich ausgebildet werden, auch im Institut in Schnellroda von Götz Kubitschek. Und wie noch, wenn du uns das zum Schluss nochmal sagen könntest, wie kommen diese doch so ungeheuer, ja, will ich sagen, auf der einen Seite verstaubt völkischen Ideen, die aber von offensichtlich fresh aufgebrüht werden, in die Partei?
Ja, Schnellroda ist ein gutes Stichwort. Also das sogenannte Institut für Staatspolitik unter Götz Kubitschek, ein ehemaliger Bundeswehroffizier, ist in der Tat die ideologische Schmiede, und das ist auch die Kaderschmiede. Es gibt da diverse Scharniere. Björn Höcke ist, der schon seit vielen Jahren dort ein- und ausgeht, das Hauptbeispiel. Es gibt aber noch andere Beispiele wie Herrn Tillschneider und so weiter. Für diese Leute ist die AfD praktisch so eine Art Experimentierfeld. Sie haben eine Partei vor sich, die sie mit Argusaugen beobachten und eben schauen, zusehen, dass ihre Ideologie in der Partei zum Tragen kommt. Also die Partei ist für Höcke, das sagt er selbst, ein Mittel zum friedlichen Umbau der Gesellschaft. Und wenn die AfD versagt und das nicht hinbekommt, dann ist die AfD auch erledigt und dann wird Gewalt angewendet. Also daran lässt er keinen Zweifel.
Sagt Jürgen Lang von BR24 Digital und Experte für die neurechte Szene. Jetzt blicken wir nach Russland. 110 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind seit Freitag aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Aber das Ergebnis steht schon fest. Präsident Wladimir Putin, fast ein Vierteljahrhundert an der Macht, wird für weitere 6 Jahre regieren. Die 3 neben ihm aufgestellten Präsidentschaftsbewerber gelten als chancenlose Zählkandidaten systemtreuer Oppositionsparteien. Mit dem Tod von Kreml-Kritiker Nawalny, der auf nicht geklärte Weise in russischer Haft starb, hat die tatsächliche Opposition keine Galionsfigur mehr. Nichtsdestotrotz gibt es noch eine Art oppositionelle russische Graswurzelbewegung im Land, aber vor allem im Ausland. Björn Blaschke beschreibt sie.
Boris Nadjestin, er hatte in der Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Wladimir Putin antreten wollen. Nadjestin sprach und spricht sich öffentlich gegen die militärische Spezialoperation in der Ukraine aus. So muss der Krieg in Russland genannt werden. Die Zentrale Wahlkommission ließ ihn nicht als Kandidat zu. Das offizielle Argument, die Unterschriftenlisten, die er für die Zulassung eingereicht hatte, waren zu fehlerhaft. Verbunden mit der Bitte, dass ihre Stimme nicht zu erkennen ist, äußert sich eine Anhängerin Nadjestins.
Ich hatte vor zu wählen, aber ich wollte für Nadjestin stimmen. Er wurde jedoch nicht zur Wahl zugelassen. Ich bin gegen den Krieg und gegen Putin. Und das war's.
Sowohl die Beerdigung Nawalnys als auch die vereitelte Präsidentschaftskandidatur von Boris Nadjestin zeigen eines: Es gibt in Russland breiteren Widerstand gegen Präsident Putin und dessen militärische Spezialoperation in der Ukraine. Auch wenn diese Opposition nur gelegentlich im Großen sichtbar wird. Im Kleinen, in der sogenannten Graswurzelarbeit, gibt es Aktivitäten. In Moskau beispielsweise. Eine Bürgerinitiative gegen die Planierung eines Parks für den Neubau einer Kirche, die allen gefallenen Russen gewidmet werden soll, also auch denen der militärischen Spezialoperation. Derlei Graswurzelbewegungen gibt es auch in den Nachbarländern Russlands. Liedermacherin Mascha in einem Konzertkeller von Tiflis. Ihr Auftritt ist nur einer. Insgesamt bot das Festival, das kürzlich in der Hauptstadt Georgien stattfand, 12 Bands und Einzelmusizierende. Protestauftritte gegen die militärische Spezialoperation. Mascha stammt aus Russland, das Publikum stammt überwiegend aus Russland und auch die Organisatorin des Festivals, die sich Karen nennt, stammt aus Russland. Aber das Geld, das die Eintrittskarten einbringen, geht an die Hilfsorganisation Choose to Help, Wähle zu helfen, nämlich Menschen, die aus der Ukraine nach Georgien geflohen sind. Karen kehrte Russland den Rücken, als sie fürchtete, dass das russische Militär sie einziehen würde, denn sie ist Medizinerin im Rang eines Unteroffiziers der Reserve. In Georgien ist sie arbeitslos, lebt von Erspartem. Und mit gut 20 anderen Freiwilligen, gleich Karen selbst aus Russland, aber auch aus anderen Ländern, sammelt sie Geld und Sachspenden, wie Kleidung, Essen, Bücher, Spielzeug für Bedürftige aus der Ukraine. Auch Jascha. Er ist aus Moskau nach Tiflis geflohen, weil er gegen Präsident Putin und dessen Krieg ist. Jascha sammelt Geld für eine kleine Organisation namens UnionTech. Die fertigt Erste-Hilfe-Pakete und schickt sie ukrainischen Soldaten an die Front.
Jeder, der Putin nicht unterstützt, der nicht die russische Aggression in der Ukraine unterstützt, egal ob aus Russland, aus der Ukraine, aus Deutschland, aus Großbritannien, jeder, der gegen Putin ist, sollte die ukrainische Armee unterstützen.
Im Kleinen praktisch oppositionell zu sein, sei wichtig. Langfristig hoffen sie, damit etwas zu ändern. Pro-Kreml-Kräfte wissen möglicherweise um die Kraft der Graswurzelarbeit. Karens Instagram-Kampagne für das Anti-Kriegs-Musikfestival in Tiflis wurde jedenfalls gehackt und mit neuen Slogans überschrieben.
Dass wir sterben sollen, da habe ich schon Angst bekommen. Ich denke zwar nicht, dass wir so wichtig sind, dass man uns umbringt, aber andererseits ist der Kreml nicht fern. Und wir stehen bestimmt alle auf irgendeiner Liste.
Wieder schwingt sie mit. Angst. In diesem Fall die Angst davor, dass der Arm des russischen Sicherheitsapparates bis ins Ausland reicht. Und am Ende lässt die Angst viele Menschen eher im Verborgenen gegen Putin opponieren. Mittlerweile ist Alexei Nawalny, die Ikone der russischen Opposition, schon seit einiger Zeit bestattet. Und noch immer kommen täglich Menschen an sein mit Blumen überhäuftes Grab auf dem Borissowskaja-Friedhof im Südosten Moskaus, womit sie ein Zeichen setzen.
Zu Putins Bestätigung via Urnengang sind keine der üblichen Wahlbeobachter der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, zugelassen. Dafür wurden drei bayerische Landtagsabgeordnete der AfD als Demokratieexperten eingeladen. Andreas Jürka, Elena Rohn und Ulrich Singer sind nach eigenen Angaben nach Russland geflogen, allerdings gegen die Einwände der Spitzen ihrer Partei und der bayerischen Landtagsfraktion. Es war bisher viel von Rechtsextremismus die Rede, aber auch die Szene der Linksextremisten in Deutschland wächst. Die sogenannte Vulkangruppe zum Beispiel bekannte sich zum Brandanschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werkes in Grünheide in Brandenburg. Die anarchistisch motivierten Täter sind ausgesprochen technikfeindlich geprägt. Die Gruppe, die sich in Bekennerschreiben auch wechselnde Namen von eruptiven isländischen Vulkanen gibt, hat seit 2011 bereits mindestens 10 Anschläge mit großem Schaden verübt. Sicherheitsexperten stufen es als überraschend ein, dass bei einer Kundgebung für die jüngst verhaftete RAF-Terroristin Daniela Klette im Berliner Szenebezirk Kreuzberg 600 Personen kamen, doppelt so viele wie angemeldet. Das wird als Indiz gewertet, dass der Sympathisantenkreis der RAF-Mörder größer ist als bislang angenommen. Hochburgen der Linksextremisten sind Berlin, Hamburg und Leipzig. Wobei die militante Szene in Sachsen in den letzten Jahren deutlich größer geworden ist. Jonathan Schulenburg.
Die Warnungen sind deutlich. Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer spricht von einer Radikalisierung. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht von einer harten Hand gegen den Linksradikalismus. Der Brandanschlag auf die Stromversorgung der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla und die Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette sind in diesem Zusammenhang der bisherige Höhepunkt. Tom Mannewitz forscht seit Jahren zum politischen Extremismus auf beiden Seiten. Er ist Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung und lehrt dort den Bereich politischer Extremismus.
Die Gewaltorientierung spielt eine größere Rolle im Linksextremismus und auch die Bereitschaft, stärkere Gewaltstraftaten auszuüben, höhere oder intensivere Gewaltstraftaten auszuüben. Das hat zugenommen in den verschiedenen linksextremistischen Spektren.
Links bedeutet nicht automatisch linksextrem, so Mannewitz. Beim Linksextremismus geht es um die Bekämpfung demokratischer Strukturen. Laut Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz für das Jahr 2022 stieg das linksextremistische Potenzial um 5,2% auf rund 36.500 Personen. Der große Teil sei nicht gewaltorientiert, so Extremismusforscher Mannewitz. Dennoch werde jeder Vierte als gewaltorientiert angesehen.
Der Trend ist aber unverkennbar. Ich nehme auch an, da wird 2023 kein Ausnahmejahr darstellen. Die Zahlen gehen im Grunde seit einer geraumen Zeit nach oben. Also es werden immer mehr Linksextremisten.
Mannewitz sieht den Rechtsextremismus als die größere Bedrohung für unsere Demokratie. Der Linksextremismus gleiche sich aber immer mehr dem Rechtsextremismus an.
Vor allen Dingen, was die Gewaltintensität, die Planungsintensität auch angeht, da merken wir schon eine gewisse Veränderung, sagen wir mal in Gänsefüßen, dem Linksextremismus. Also sowohl in dem gewaltorientierten Antifa-Spektrum, denken Sie an diese Gruppe um Lina E., also sehr planungsmäßiges Vorgehen, übrigens ja auch nachdem der Prozess ja um diese Kerngruppe ja begonnen hatte, was darauf schließen lässt, es gibt da noch ein paar weitere Akteure.
Der Fall Lina E. sorgte bundesweit für Aufsehen. Die Studentin war voriges Jahr wegen teils brutaler Angriffe auf Rechtsextreme zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Als Reaktion auf die Urteilsverkündung hatte die linksradikale Szene überregional für einen Tag X nach Leipzig mobilisiert, ihrem Wohnort. Es kam an mehreren Tagen zu Randalen und Ausschreitungen. Mannewitz erklärt sich den Zulauf im linksextremen Bereich mit dem Zulauf bei rechten Parteien.
Wenn es eine starke Berichterstattung über Rechtsextremismus gibt, wenn rechtsextremistische Parteien Zulauf erfahren oder Wahlerfolge einheimsen können, wenn es rechtsextremistische Demonstrationen gibt, Gewalt gibt, das waren alles Zeiträume, wo auch der Linksextremismus überaus aktiv gewesen ist. Also er reagiert in aller Regel.
In diesem Kontext müsste auch der Anschlag auf die Stromversorgung von Tesla in Grünheide gesehen werden. Denn die Klimaschutzbewegung sei ein externer Faktor, so Mannewitz. Auf den Teile der deutschen Linksextremismus-Szene reagieren würden.
Also die Rede von einem grünen Kapitalismus ist ja in verschiedenen Selbstbezichtigungsschreiben davon die Rede gewesen. Das spricht ja im Grunde Bände darüber, dass man versucht, hier das Wasser, das vom Klimaschutz kommt, auf die eigenen Mühlen zu leiten und für den Kampf gegen den Kapitalismus im Grunde zu instrumentalisieren.
Mit dem Beitrag von Jonathan Schulenburg zur zunehmenden Gewaltbereitschaft von Linksextremisten in Deutschland endet Politik und Hintergrund. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Beetz.